Seelenfutter Folge 164 von blanken Sonnenstrahlen und steif gefrorenen Bergen. Gedichte von Gustav Falke und Max Hermann Neiße.
Sieh da, ein blanker Sonnenstrahl. So bist du doch nicht ganz entherzt und lächelst auch einmal. Doch, lieber Freund, es ist verscherzt.
Tja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 164. Seelenfutterfolge. Wer es sich da mit wem verscherzt hat, das wird uns Friedemann gleich vorstellen in seinem ersten Gedicht, das er heute mitgebracht hat, von Gustav Falke. Das haben wir ja ganz oben schon einmal kurz verraten. Wir, das sind Susanne Kasowski, Autorin in Hamburg, die sich hier als erstes nennt, und Friedemann Magor, Pastor in Husum. Wir sitzen beide in unseren Arbeitszimmern, sehen uns nicht, haben...
Aber ich höre dich großartig.
Du hörst mich großartig, genau, haben die Texte vor uns und nehmen jetzt unser Gespräch hier auf. Seit 3 Jahren schicken wir uns Gedichte und stellen Bibelworte dazu und sprechen darüber, und nicht ein einziges Mal war mir bisher langweilig.
Ich hoffe, das geht euch auch so.
Also ich hoffe.
Man kann es ja auch zum Einschlafen hören abends. Aber mir geht es auch so. Also ich freue mich nach wie vor jede Woche auf unsere kleine Verabredung, die wir haben. Und bin heute gefragt worden, Susanne, wann wir aufhören. Ich habe gesagt, wenn wir alle Gedichte durch haben.
So ist es. So ist es. Genau, das kann ja noch die eine oder andere Woche dauern.
Das dauert noch. Es dauert noch. Ja, und heute wird es irgendwie frostig. Steif gefrorene Bärte, das klingt nicht gut.
Ach ja, aber es klingt auch, es gibt ja auch blanke Sonnenstrahlen, wie wir oben gesagt haben.
Naja, immerhin.
Immerhin. Aber wer hat sich denn hier eigentlich was mit wem verscherzt? Das musst du uns erzählen.
Das werde ich jetzt mal auflösen. Gustav Falke hat ein Gedicht geschrieben mit dem Titel An den Mai, und das stelle ich jetzt gleich vor. Und es geht um den Mai. Und das passt ja, weil, Susanne...
Ja, ich ahne.
Es ist Mai. Ja,
und, ist mir aufgefallen.
Und es ist eine relativ besondere Zeit im Mai, weil es wirklich kalt ist. Also hier bei uns in Husum. Ich weiß nicht, wie es im Süden in Hamburg ist, aber in Husum ist richtig.
Doch, heute ist es ein bisschen wärmer geworden. Ich hoffe ja, dass die Wärme dann auch weiter nach oben zu euch zieht.
Kalt, ja, please, her damit. Und deswegen habe ich dieses Gedicht an den Mai ausgesucht, Gustav Falke. Wir haben ihn in unseren ersten Wochen im Juli 2020 schon einmal hier im Seelenfutter gehabt. Die feinen Ohren heißt das Gedicht meiner Mutter. Das ist eine tiefe Verneigung vor den Müttern dieser Welt. Könnte man auch machen, weil ja Muttertag, naja, egal, also heute an den Mai. Und weil es doch schon ein bisschen her ist, will ich noch mal erzählen, was es mit ihm auf sich hat. 1853 in Lübeck geboren und 1916 in Hamburg verstorben, also 63 Jahre alt geworden. Er kommt aus einer Kaufmannsfamilie in Lübeck, Realschule, Lehre als Buchhalter, und eigentlich wollte er doch Künstler werden. Er wollte Literatur studieren oder Musik, aber die Familie hat es nicht zugelassen, also wurde er Buchhändler, hat in Essen und Stuttgart und in Thüringen, in Hildburghausen gearbeitet und kam nach 10 Jahren wieder nach Hamburg zurück, hat dann privat Musik studiert und als Klavierlehrer gearbeitet. Also sich sozusagen durchgeboxt, wenn es schon die Eltern nicht ermöglicht haben, dann so. Er hat dann Anna, seine Frau, geheiratet. Die war früher mal Klavierschülerin von ihm. Er ist dann aber seine Geliebte und seine Frau geworden, adoptierte ihr Kind. Sie haben noch 3 Kinder zusammenbekommen. Und in Hamburg dann gelebt. In den 90ern hat er immer mehr literarische Arbeiten veröffentlicht. Die ersten Gedichte sind in den frühen 80ern veröffentlicht worden. Und mit 50 im Jahr 1903, du erinnerst dich bestimmt, hat er eine, also an meine Erzählung von vor 3 Jahren. Hat die Stadt Hamburg ihm ein lebenslangen Ehrensold zugesprochen. Und das hat ihn dann wirklich unabhängig gemacht, als Schriftsteller zu leben. Hat Romane, Novellen und Epen geschrieben und Gedichte. Ganz berühmt zu seiner Zeit gewesen sind übrigens Kinderbücher, sowohl in Prosaform als auch in Gedichtform. Und damit hat er auch richtig viel Eindruck gemacht und viel Geld verdient.
Daran erinnere ich mich.
Und ist dann, wie das so gewesen ist im Weltkrieg I, in die nationalistische Euphorie geraten und hat dann auch Kriegspropaganda-Gedichte geschrieben, hat den preußischen Roten Adlerorden bekommen. Dafür, das gehört nicht zu den Ruhmesseiten. Aber seine Lyrik ist, überhaupt seine Schriftstellerei ist sehr anerkannt gewesen zu Lebzeiten. Und die Lyrik ist ausgesprochen oft vertont worden. Also ich habe gelesen, als er starb 1916, gab es schon 480 Kompositionen zu falkischen Texten. Von Humperdinck, Eimer Mahlerwerfer, Max Reger, Arnold Schönberg, Richard Strauss, Anton Webern, also alle. Alle Großen haben seine Texte vertont. Also das ist schon ganz spannend. Und er hat ein Gedicht geschrieben, das ist jetzt sozusagen auch Abteilung bisschen leichte Muse, aber eben nicht nur an den Mai. Und hier wird sich's verscherzt, sage ich dir. Geht richtig los am Anfang. Geht nämlich so, an den Mai. Schäm dich, Gesell, kein Sonnenschein? Und du stellst dich als Mai hier ein? Du bist der rechte Tröster nicht. Wer mag dein garstig Angesicht noch länger sehen? Geh reisen. Schön reift dein Bruder uns heran, der Juni, der wird unser Mann und wird sich hold erweisen. Sieh da, ein blanker Sonnenstrahl, so bist du doch nicht ganz entherzt und lächelst auch einmal. Doch, lieber Freund, es ist verscherzt, das ist kein Mai, der sich bedenkt und tropfenweise sich verschenkt. Ein Mai muss aus dem Vollen fließen. Wir müssen ihn wie Wein genießen und wie in seligem Rausche sein. Pack ein.
Rums. Freunde werden die beiden nicht mehr. Das steht schon mal fest. Wunderbares Gedicht zum Mai, finde ich. Also, Mai mal ganz anders.
Ja.
Ja, nicht geherrlicht, sondern abgewatscht. War das der Grund, warum du gesagt hast, das stelle ich uns mal vor?
Ja, also, mich nervt es jetzt wirklich, dass dieses Frühjahr nicht so richtig in Schwung kommt. Und es sind nun die Eisheiligen, gehen heute los. Und ich finde, so fühlt sich das wirklich an. Also das ist ja eine fast erwartbare, retardierende Phase im Mai, wo es dann nochmal frisch wird. Und diese Ungeduld und dieses irgendwie genervt sein davon. Das habe ich hier so schön gesehen. Du hast es ja schon gesagt, oft wird der Mai als lieblicher und verspielter und freundlicher Geselle gezeichnet. Und hier kriegt er richtig eine Abwatsche.
Ja, aber das,
Und das ist so schön gedichtet. Es ist so darin da auch wieder heiter. Es sind wunderbare Verse. Ich finde, es fließt sehr schön. Es lässt sich toll rezitieren. Es macht Laune, sich in diese schlechte Stimmung so reinzureimen.
Ja, man versteht auch sofort, warum er so oft vertont worden ist, finde ich. Das fließt ineinander über. Das lädt so richtig ein, eine Melodie darin zu erkennen, finde ich. Und was mir hier sofort ins Auge springt, Ihr könnt es, ihr hört uns ja nur, ihr seht es nicht. Aber ich finde, dass du, Friedemann, es ganz wunderbar mitgesprochen hast, nämlich die Satzzeichen. Also er, hier werden die Ausrufezeichen einen um die Ohren gehauen und natürlich die Fragen. Also er ist hier ist fast jeder Satz ist hier ein Ausruf. Das finde ich sehr schön. Und das sieht dann auch, wenn man die beiden, es sind ja zwei Strophen, wenn man sie dann so vor sich sieht, man kann ja jetzt alle einladen, auch einmal selber zu schauen, Gustav Falke an den Mai. Ich finde das richtig auch schön anzusehen, wie sie da in diesen beiden Strophen stehen und aus jedem Satz nochmal so einen Ausruf machen.
Neben dieser beißenden Kritik an dem Mai, der so ein Missverständnis ist, weil er so zu kalt ist, daneben hören wir, wie der Mai zu sein hat. Und das wiederum finde ich berauschend schön, finde ich wirklich toll. Ein Mai muss aus dem Vollen fließen. Wir müssen ihn wie Wein genießen. Also diese Lust am Leben, die ja oft mit dem Mai verbunden wird, wird hier zur Messlatte an den real existierenden Monat. Und auch hier im Jahr 2023 wird es nicht ganz eingelöst.
So, oder? Ist es, ja, absolut. Und man spürt auch, wie sehr er herbeigesehnt wurde. Und ja, das geht uns ja auch allen so, auch mir und dir, also nach oft einem ganz langen, also einem langen, dunklen Winter und einem April, der ja auch nicht immer freundlich ist, also der sich ja sozusagen dadurch auszeichnet, dass er Kapriolen schlägt, ist die Erwartungshaltung so groß, und das merkt man hier auch, die Erwartung ist so hoch und man freut sich so sehr, dass jeder Regenguss und jeder Kälteeinbruch nochmal eine richtige Watsche ist, also kaum noch zu ertragen. Und das spürt man hier in jeder Strophe, in jeder Zeile, in jedem Vers.
Und neben dem, Susanne, neben dem Humoresken und auch ein bisschen Pittoresken dieses Gedichts, finde ich, lese ich darin auch so eine tiefe Lebenssehnsucht. Ja. Und also der Wunsch, dass es heil wird und dass es getröstet wird. Du bist der rechte Tröster nicht, kriegt der Mai an den Kopf geklatscht. Aber dahinter steht ja, Den brauchen wir jetzt.
Den brauchen
mal.
Wir jetzt, genau.
Ganz, so, ganz und dringend. Das tut so gut, diese Jahreszeit. Und ich finde dieses Grün, also ich bin fast besoffen, wenn ich so morgens durch den Wald gehe und dieses Grün sehe. Es ist so schön.
Ja.
Und wenn dann die Temperatur stimmt, dann geht es der Seele gut, diese Sehnsucht teile ich 1:1.
Ich auch. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sagt, ach, der Frühling ist mir eigentlich wurscht. Und schon gar nicht nach solchen langen, dunklen Zeiten, in denen wir jetzt ja auch gerade wieder stecken. Und man kann, ich finde, das Berauschende und Beglückende ist, dass man es ja ganz lange gar nicht mehr glauben kann. Es ist ganz häufig so, und ich finde, in diesem Jahr ist es mir besonders so gegangen, wahrscheinlich ähnlich wie Gustav Falke. Man hat so lange gewartet, es war so lange dunkel und es hat sich nichts geregt und jetzt ist alles da und jetzt bitte auch einmal perfekt. Bitte einmal so, dass man sich über nichts mehr Gedanken machen muss, sondern sich einfach nur hingeben. Und das stimmt schon. Das finde ich auch, dass er das wunderschön in Worte fasst, dieses sich hingeben und einfach mal berauschen lassen wollen. Und nicht, und wenn das nicht eingelöst wird, dann geh doch, pack ein. Das ist ein wunderbares Ende. Pack doch ein.
Wir müssen ihn wie Wein genießen und wie in seligem Rausche sein. Das ist das gelingende Leben. Das ist das Bild, wo es stimmt und wo es fließt und wo die Seele ausruht und wo der Körper glücklich ist. So, das, und alleine dadurch, dass ich es so in Worte bringen kann, stehe ich das auch noch besser durch. Die Durststrecke oder die Frostigkeit, weil es eben ein Versprechen gibt auf gutes Leben. So, das habe ich auch in diesem Kampfgedicht, das wir hier hören. Du hast ein Bibelwort dazu.
Ja, das ist fast ein wenig erhobener Zeigefinger jetzt dazu, obwohl ich das gar nicht so meine, wenn ich es dazu stelle. Ich finde den ersten Teil stärker als den zweiten, aber ich habe im Buch des wieder mal bei den Sprüchen gesucht, Sprüche 14, Vers 29, weil ich etwas finden wollte zum Geduld haben. Und da steht, wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Und ja, natürlich, Falke wünscht sich ein bisschen zu viel und nimmt sozusagen das schlechte Wetter oder den verregneten Mai ein wenig zu persönlich vielleicht. Aber ich mag an diesem Vers der Sprüche, wer geduldig ist, der ist weise. Fasst euch noch ein bisschen in Geduld, weil es wird auf jeden Fall gut. Ja, das finde ich steckt darin. Und das
ist ja wie ein Kontrapunkt dazu, zu dieser unwirschen Ungeduld. Und das ist gut, das auch mal so zu hören. Haltet durch, Leute.
Es wird gut, auf jeden Fall.
Das wird noch was mit dem Sommer.
Genau. Dann lies uns doch den Falke noch einmal dazu.
Aber klar. An den Mai. Schäm dich, Gesell, kein Sonnenschein. Und du stellst dich als Mai hier ein. Du bist der rechte Tröster nicht. Wer mag dein garstig Angesicht noch länger sehen? Geh reisen. Schön reift dein Bruder uns heran. Der Juni, der wird unser Mann und wird sich hold erweisen. Sieh da, ein blanker Sonnenstrahl. So bist du doch nicht ganz entherzt und lächelst auch einmal? Doch, lieber Freund, es ist verscherzt. Das ist kein Mai, der sich bedenkt und tropfenweise sich verschenkt. Ein Mai muss aus dem Vollen fließen. Wir müssen ihn wie Wein genießen und wie in seligem Rausche sein. Pack ein. Gustav Falke.
Wunderbar.
Tja, da habe ich dir das zugeschickt. Es drohte ja schon, so eine kalte Woche zu werden. Und dann hast du dazu gefunden.
Dann habe ich dazu gefunden. Ja, ja. Auch keine Ode an den Mai, sondern passend zu dem, was uns jetzt bevorsteht, ein Gedicht über die Eisheiligen. Geschrieben von Max Hermann Neiße. Den hatten wir schon ein paar Mal hier im Seelenfutter. Und ich nehme seine Texte immer wieder gern zur Hand, muss ich sagen. Ich finde sie wunderbar.
Ist ein toller.
Auch diesmal wieder. Ich mag auch, ähnlich wie bei Falke, auch den Rhythmus, auch wenn er so ganz anders ist. Vielleicht noch mal kurz zu Neiße. 1886 als Sohn eines Gastwirts in Neiße, Schlesien, geboren, als Max Hermann. Er hat dann später den Doppelnamen auch aus seinem Geburtsort gemacht. 1841 im April in London gestorben. 1941 in London gestorben, genau ein bisschen nach Gustav Falke.
Eine Generation kommen.
Ungefähr, genau, bummelig. Ja, sein großes Talent hat sich schon während der Schulzeit gezeigt, hat sehr, sehr gern geschrieben. Das hatte etwas mit Talent zu tun, das hatte aber auch etwas damit zu tun, sich mit sich und zu beschäftigen und ein bisschen zurückzuziehen. Denn was Max Hermann charakterisiert hat, ist nicht nur sein großes Talent, sondern eben auch seine Körperlichkeit. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Also man kann fast sagen, er war fast verstümmelt, er ganz kleinwüchsig, hatte einen Buckel, einen großen, kahlen Schädel. Vielleicht, um ihn einmal selbst zu zitieren, er hat über sich geschrieben, der harte, gewalttätige, böse Grundanstoß, der sozusagen meine Wunde zum Bluten brachte und mich zum Dichten schlug, war das Erlebnis missgestalteter Körperhaftigkeit, des Verwachsenseins. Das war sein ja, seinen Grund zu dichten, sich zurückzuziehen in die Literatur, in die Worte, in die Verse. Und er schrieb und schrieb und schrieb. Wenn man seine Gedichte zur Hand nimmt, finde ich, gehen sie einem ganz, ganz oft unter die Haut. Ich finde sie sehr dicht, sehr ganz wunderbar. Man spürt zum Teil auch die Verzweiflung dieses Mannes, wenn er schreibt. Er hat sein Studium abgebrochen, hat als freier Schriftsteller gelebt und hat seinen ersten Gedichtband 1906 vorgelegt mit dem Titel Ein kleines Leben. Wunderbare Gedichte. Ich habe mir eine Ausgabe jetzt mal geholt und wirklich wunderschön. Ganz frühe Gedichte, herrlich. Nach dem Ersten Weltkrieg zog er dann nach Berlin. Der Weltkrieg hat tiefe Spuren in seinem Leben gezogen, wie natürlich bei so vielen. Sein Vater ist gefallen, seine Mutter hat sich kurz darauf aus Kummer das Leben genommen. Also er war dann auch sozusagen noch elternlos, ist nach Berlin gegangen und hat dort dann großes Aufsehen erregt. Ich nehme auch mal an, wegen seines Körpers. Er ist zur meist fotografierten Figur Berlins avanciert und ist auch viel gemalt worden, unter anderem auch von Georg Groß, der ihn zu einer Ikone gemacht hat. Und wenn man die Bilder sieht von ihm, ich finde schon, dass man seine Würde sieht, aber man sieht eben auch, was das Faszinierende an ihm für viele Porträtmaler und Fotografen wohl gewesen sein mag. Er hat lange nicht von seiner Schriftstellerei leben können, hat aber auch als Journalist gearbeitet, als Korrektor, hat Erzählungen oder Theaterstücke geschrieben und erst in den 1920er Jahren hat sich das alles ein bisschen verbessert. Seine Texte haben reüssiert, sind auch ins Berliner Kabarett gekommen. Er war dann einer der besten Freunde Joachim Ringelnatz. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Mhm. Auch ein Mensch, der oft unter seiner Körperlichkeit und seinem Aussehen gelitten hat, da haben die beiden sich wahrscheinlich wirklich getroffen und 27 dann der große Erfolg, er hat den Gerhard Hauptmann-Preis erhalten und war damit sozusagen auch in Künstlerkreisen arriviert und angekommen. Unter dem Nationalsozialismus hat das alles, wir können uns das vorstellen, ein jähes Ende gefunden, hat sehr gelitten, ist dann mit seiner Frau über die Schweiz nach Großbritannien geflohen und hat dort sozusagen das erlebt, was viele Schriftsteller im Exil erlebt haben. Er hat sich da nie so richtig eingliedern können in der britischen Gesellschaft. Seiner Sprache beraubt, fühlte er sich heimatlos und hat zwar noch geschrieben, aber auch Schwierigkeiten gehabt, zum Teil verlegt zu werden. Und ist dann 55-jährig in London 1941 an einem Herzinfarkt gestorben. War lange vergessen und erst seit den 1980er Jahren werden seine Gedichte mehr und mehr wieder abgedruckt und in den Vordergrund gestellt. Und ich finde, oder wir beide gleich, Gabi, ich spreche jetzt mal für dich mit, finden zu Recht, oder?
Ja, total.
Ja. Mitgebracht von ihm habe ich das Gedicht Die Eisheiligin als Antwort auf Falkes Gedicht an den Mai. Die Eisheiligen stehen mit steif gefrorenen Bärten, aus denen der kalte Wind Schneekörner kämmt. Früh plötzlich in den blühenden Frühlingsgärten. Nachzügler, Tross vom Winter, einsam, fremd. Eine kurze Weile nur sind sie hilflos betroffen. Dann stürzt die Meute auf den Blumenpfad. Sie können nicht sich lang zu halten hoffen. So wüsten sie in sinnlos böser Tat. Von den Kastanien reißen sie die Kerzen und trampeln tot der Beete bunten Kranz. Dem zarten, unschuldsvollen Knospenglück bereiten sie hohnlachend Schmerzen, zerstampfen junges Grün in geisterhaft verbissenem Kriegestanz. Plötzlich, mitten in all dem Toben und Rasen, ist ihre Kraft vertan. und die ersten warmen Winde blasen aus der Welt den kurzen Wahn. Max Hermann Neisser.
Toll. Ja, das ist großartig. Das ist ein großartiges Eisheiligengedicht. Ich finde, nicht nur sprachlich schön, sondern so tief, so vielschichtig.
Ja.
Ich bin richtig begeistert.
Ja, ich war es auch. Als ich den Text fand, dachte ich auch, mein Gott, da steckt so viel drin. Das ist so wunderbar beschrieben, wie diese Eisheiligen dort stehen, sozusagen als Nachzügler, als übrig geblieben vom Winter, einsam, fremd, die sich hilflos und betroffen umschauen und denken, sozusagen so eine hilflose Wut entwickeln, ja, und noch einmal alles zertrampeln, also man nennt das ja Vandalismus betreiben, ja, in den Blumenbeeten, und aber aus so einer, wie soll man sagen, aus so einer tiefen Verzweiflung heraus, weil sie wissen oder ahnen, das hier ist eigentlich so das letzte Aufbäumen des Winters. Und dann kommt der warme Wind und bläst aus der Welt den kurzen Wahn. Ich fand das aufregend. Ich finde das ganz aufregend, das zu lesen.
Absolut. Also wenn wir einmal in den Text reingehen, dann ist da eigentlich sehr streng und sehr konsequent an einem Bild dran, nämlich das Schneekörner fallen, die der kalte Wind aus den Bärten der Eisheiligen, aus den gefrorenen Bärten rauskämmt, also auch eine fantastische Metapher. Mhm. Und diese Schneekörner, die treiben dann ihr Unwesen. Mhm. Das hält ja fast das ganze Gedicht durch. Ich habe es erst beim zweiten, beim dritten Lesen die Klarheit dieser Gedankenführung verstanden. Es sind die Schneekörner, die dann alles machen. Also die erst hilflos noch ein bisschen hin und her täumeln und dann stürzt die Meute auf den Blumenpfad und dann geht alles kaputt und die Kastanien reißen und ein Elend nach dem anderen wird da aus den steigbefrorenen Bärten gekämmt. Das finde ich sehr anspruchsvoll, großartig.
Ja, das finde ich auch. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob also das sollten wir beide mal genau hinschauen, ob Hermann Neisse die Schneekörner oder die Eisheiligen meint, die ja dann trampeln in den Beeten. Ich finde das sehr schön, da hinzuschauen. Ist es das, was der Wind herauskämmt, oder sind es die Eisheiligen selber sozusagen, die einsam und fremd dann vor sich hin trampeln? Wahrscheinlich ist es, also ich gebe dir recht, ich habe so gelesen, als seien es sozusagen die Heiligen selber. Ich finde die Idee, dass es die Schneekörner sind, ganz wunderbar, zumal das dann auch zum Schluss passt, nämlich dem warmen Winden, die sie aus der Welt blasen. Aber das, die zweite Strophe, das Trampeln und das Hohnlachen, Reißen. Das Reißen, also sozusagen das Zerstampfen junges Grün in geisterhaften Bissen im Kriegestanz, das kann auch beides sein. Ja?
Mhm. Stimmt, ja.
Ja, und das finde ich finde das sehr schön, er hält genau diese Spannung. Da treibt etwas sein Unwesen, das sozusagen sich mit sich selber unwohl fühlt, wer auch immer von beiden, aber auf jeden Fall weiß, eigentlich sind wir hier fehl am Platze. Und wir wollen aber noch nicht loslassen. Und wir machen das zunichte, was eigentlich unseren Platz einnehmen möchte, nämlich die unschuldsvolle Knospe, der bunte Kranz im Beet, die Blüten in der das Kastanie, junge Grün. Das junge Grün, genau.
Mm. Weißt du, von wann das Gedicht ist?
Nee, ich habe es versucht rauszufinden. Ich habe tatsächlich, ich weiß es nicht genau.
Ich finde, es legt sich ein Gedanke nahe und das ist wirklich eine andere Welt als bei Gustav Falke, der sehr in diesem naturalistischen Bild bleibt. Also dieser Beschimpfung des schlechten Wetters. Und hier erleidet der Garten oder die Natur erleidet so eine Gewalt, die da aus dem Nichts einherfährt und zerstört, dass es für mich durchaus trägt als eine Metapher auf Krieg,
auf jeden Fall,
vielleicht auf Faschismus oder eben auf den Ersten Weltkrieg, der durch diese Welt fährt und zerstört ohne Ende. Und wenn das so ist, dann ist der Schluss umso bezaubernder.
Finde ich auch. Finde ich auch. Ja.
Dass nämlich mitten in diesem Toben und Rasen die Kraft verloren geht und die ersten warmen Winde schaffen den Umschwung.
Genau, und schaffen die Hoffnung und zeigen, ihr behaltet hier nicht die Oberhand.
Genau.
Ich habe lange gesucht danach. Ich habe einige Gedichtbände auch durchgeblättert. Und wenn vielleicht hört uns ja jemand oder jemand zu, der eine Idee hat oder auch mal mitschauen kann. Das würde mich auch sehr interessieren, denn ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das eine Metapher ist. Also dass er das darunter dass das ein Bild ist für das, was möglicherweise noch wütet in kaltem, erstarrtem Zorn und so einer verzweifelten Bösartigkeit in der Gewissheit, eigentlich nicht reüssieren zu können, nicht bleiben zu können, sondern gehen zu müssen. Und dann finde ich den Schluss so gelungen und so glücklich und so so hoffnungsfroh, ein großer Trost. Genau. Und die ersten warmen Winde blasen aus der Welt den kurzen Wahn.
Ja. Und das heißt doch, diese Eisheiligen mit ihrer ganzen Gewalt sind eine Episode.
So ist
eine
es.
Schlimme Episode, aber es ist so dann mit Abstand betrachtet nur ein kurzer Wahn, der aus der Welt auch wieder verschwindet. Und das ordnet es so überraschend ein. Also die Destruktion ist so groß und so umfassend und so schmerzhaft. Und der Schluss ist so, da kommt so knapp um die Ecke und lindert wirklich.
Finde ich auch. Das finde ich auch. Und es ist genau das, wovor die Eisheiligen, die Schneekörner aus ihren Bärten sich so fürchten und was sie ahnen schon beim Anblick dessen, was sie dann kaputt machen. Also ich glaube, die Ahnung oder das Wissen darum, hier nicht bleiben zu können, führt zu dieser wilden Wut und dieser blinden Zerstörung. Und dann kommt sozusagen für den Betrachter dieses Bildes, dieser marodierenden Meute, die da durch die Beete zieht und die einen wirklich völlig erschreckt, dann kommt die Erlösung durch den warmen Wind und man denkt, ja, genau, ja, so muss es sein. Ich finde das auch großartig. Ich finde es ein wunderbares Gedicht zu dieser Zeit. Und das schenkt mir auch Hoffnung jetzt bei dem Gedanken, ja, kann noch mal kalt werden, aber nee, das bleibt nicht. Nein.
Und führt wirklich, also es, möchte ich doch mal sagen, es führt so viel weiter und so viel tiefer als die Pöbelei von Gustav Falke. Ich bin dir sehr dankbar für dieses zweite Gedicht.
Du hast einen sehr schönen,
ein Vers aus dem Anfang der Bibel, aus dem ersten Buch Mose, aus der Sintflutgeschichte. Und das knüpft an diesem Bild von dem ersten warmen Wind, die ersten warmen Winde blasen aus der Welt, den kurzen Wahn. So endet ja Max Hermann Neiße. Und in dieser Sintflutgeschichte, als es ja schon ganz schlimm zugeht, da heißt es da in Kapitel 8, Vers 1, Gott gedachte an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit auf der Arche war. Und jetzt kommt's. Und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Da ist also der Wind kein bedrohlicher Sturm, sondern das ist die Kraft, die diesem unglaublichen Wasser etwas entgegensetzen und dann dem Leben dienen.
Ja, wunderbar.
Und dieser Wind ist hier nicht warm beschrieben, aber er führt zum selben guten Ergebnis wie im Gedicht.
Wunderbar, das passt wunderbar. Danke sehr.
Liest uns nochmal Max gerne. Hermann Neiße.
Die Eisheiligen. Die Eisheiligen stehen mit steif gefrorenen Bärten, aus denen der kalte Wind Schneekörner kämmt. Früh, plötzlich in den blühenden Frühlingsgärten, Nachzügler, Tross vom Winter, einsam, fremd. Eine kurze Weile nur sind sie hilflos, betroffen. Dann stürzt die Meute auf den Blumenpfad. Sie können nicht sich lang zu halten hoffen. So wüsten sie in sinnlos böser Tat. Von den Kastanien reißen sie die Kerzen und trampeln tot der Beete bunten Kranz. Dem zarten, unschuldsvollen Knospenglück bereiten sie hohnlachend Schmerzen, zerstampfen junges Grün in geisterhaft verbissenem Kriegestanz. Plötzlich, mitten in all dem Toben und Rasen, ist ihre Kraft vertan. Und die ersten warmen Winde blasen aus der Welt den kurzen Wahn. Max Hermann Neiße.
Wunderbar. Vielen Dank, Susanne, für dieses feine und tiefe Gedicht. Und wir hoffen, dass es euch auch gut tut, uns hier zwischen diesen eisheiligen Gedanken auch ein paar Trostkörner zu finden. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch seelenfutter@kirche-husum.de ist unsere Mailadresse und nächste Woche könnt ihr uns wiederhören.
Auf jeden Fall und wir freuen uns, etwas von euch zu lesen. Wir sind jedes Mal gespannt und ja, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Bis dann.
Tschüss.